Heute ist ein besonderer Fall, wie ich auf dieses Predigtthema gekommen bin. Also ich falle hier selten dadurch auf, dass ich mit Worten wie oder mit Sätzen wie "das hat der Herr mir gesagt", da gehe ich damit sehr, sehr sparsam um. Aber heute ist der Fall, dass ich dieses Thema irgendwie gespürt oder herausgespürt habe. Das Thema wurde mir wie ein Gegenstand ins Herz gedrängt. Ich möchte heute zum Psalm 37 predigen. Und jetzt, ohne zu wissen, warum ich so auf diesen Psalm aufmerksam gemacht wurde von Gott, vielleicht ist da was Gutes für dich dabei, für uns als Gemeinde, für dich persönlich. Der Psalm gehört zur Gattung der Psalmen, die wir als Klagepsalmen nennen. Ich lese nur zwei Verse. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wenn wir Psalm 37 lesen, so wie er in der Bibel steht, begegnen wir zunächst einmal den Gefühlen eines Menschen, der wütend und zornig ist. Und diesem Menschen sagt der Psalmbeter: Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Und da sehen wir einen Menschen, der Folgendes erlebt hat. Menschen, die sich nicht an Gottes Gebote halten, denen geht's gut. Sie haben Glück, Erfolg, leben im Überfluss. Wie ungerecht ist das? Warum soll man sich anstrengen für ein moralisch gutes Leben, wenn man doch zurückstecken muss? Kennst du diese Frage? Kennst du diese Problematik? Ich möchte nicht so sehr auf die Thematik eingehen, reich und arm, wen segnet Gott mehr, das ist nicht das Thema. Aber dieser Psalm stellt eine Problematik dar, die uns Christen gleichermaßen betrifft. Wir beziehen Gottes Wirken in unser Leben ein. Wir rechnen mit seiner Hilfe, mit der Hilfe eines Gottes, der allmächtig, der allwissend, der allgegenwärtig ist. Und als Konsequenz machen wir ihn für unsere Lebensmiseren und Probleme mitverantwortlich. Neben dem Gottvertrauen kennen wir auch die Zweifel an Gott. Was macht der Psalm 37? Der Psalm ermutigt uns dazu, Gottvertrauen zu wagen. Ich möchte uns allen aufs Herz legen, wenn wir das Wort Vertrauen sagen, das ist wahrscheinlich das höchst spannendste Wort in der Bibel. Ist zwar zu einer Floskel geworden, zu einem religiösen Spruch, aber Vertrauen ist Wagnis. Das Vertrauen kann nicht irgendwo in einem gemütlichen, tollen, warmen Raum aussprechen. Vertrauen ist ein Wagnis. Darum sagt die Schrift: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Eine Aufforderung, sich stumm seinem Schicksal zu ergeben, ist das jedoch nicht. Ich möchte dir zwei Lebensprinzipien aufs Herz legen, die ich in diesem Psalm entdeckt habe. Und die erste Regel, der erste Wunsch von mir: sei Befehlshaber über deine Lebenssituation. Lass uns mal gemeinsam leben, das, was wir schon tausendmal im Leben gesungen haben, die Sprache des Psalmes. Da sagt der Gott: Befiehl dem Herrn deine Wege. Ist es dir aufgefallen, dass das Wort Befehl ist hier das problematischste Wort? Befehl ist ein mündlich oder schriftlich gegebener Auftrag, der genau befolgt werden muss. Ein Befehl ist die Anordnung eines Vorgesetzten, einer höheren Instanz. Wow, wozu provoziert mich der Psalm? Ich bin höhere Instanz als Gott. Ich muss ihm befehlen. Kann ich Gott etwas befehlen? Du kannst Gott nichts befehlen, aber du kannst Gott deine Situation befehlen. Um das zu verstehen, hilft uns die bildhafte Sprache, die hebräische Sprache der Psalmen. Das hebräische Wort, das hier steht, hat wenig mit dem deutschen Wort Befehl zu tun, sondern das hat Bedeutung wie wälzen. Also rollend fortbewegen. Rollend fortbewegen. Also damit ist eine offensive, gestalterische Lebenshaltung gemeint. Glauben, leben bedeutet nicht, sich nachts im Bett unruhig wälzen. Und verzeiht mir auch einen völlig unappetitlichen Vergleich. Das bedeutet auch, sich nicht wie die Schweine im Schlamm wälzen. Aber wir Menschen tendieren dazu, in diesem Wälzen, so wie in einem gewohnten Reaktionsmuster, uns wohlzufühlen. Ja? Wir reiben uns in diesem Schlamm. In meinen Sünden, in meinen Schwächen, in meinen Gedanken, in meinen Regeln, und wir genießen es, ja, in unserer Problematik. Und wir verbringen das Leben in diesem Wälzen, aber wälzen bedeutet nicht sich wälzen, sondern rollend bewegen. Rollend bewegen. Kann man sich vorstellen, wenn so ein hebräisch denkender Mensch diesen Psalm damals gelesen hat oder auch diesen Psalm gedichtet hat, was hatte er vor Augen? Dann sagt der Psalm, rolle deine Situation zu Gott. Bewege, schiebe deine Situation zu Gott. Und was bedeutet das? Erstmal so, was verstehe ich unter einer Lebenssituation? Das kann tatsächlich eine Lebenssituation, das kannst du sein. Deine Problematik, dein Charakter, vielleicht deine unausradierten Fehler, deine Sünden, vielleicht irgendein Konflikt, vielleicht auch Wunsch, dein Traum, etwas im Leben zu erreichen. Ich weiß es nicht, eine Karriere zu machen, mehr Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein oder einfach ein guter Mensch zu sein. Ich überlasse dir, wie du dieses Wort Situation füllst. Also was bedeutet es, eine Situation ins Rollen zu bringen? Da braucht wir so ein bisschen Fantasie und Vorstellung. Damit wir das überhaupt rollt, müssen wir das rollfähig machen, oder? Kann man sich vorstellen, unser Leben, unser Lebensweg ist wie ein Teppich. Um diesen Weg vor Gott zu bringen, was müssen wir machen? Diesen Weg zusammenzurollen, damit wir in die Hand nehmen und Gott bringen. Das ist vielleicht die übertragene Denkweise. Aber das bedeutet, ich muss meine Lebenssituation, meinen Weg und das, was dir vor Augen steht, gefangen nehmen, festnehmen. Durch die Macht meiner Gedanken, durch die Macht meiner Worte. Ich soll der Herrscher über meine Situation sein. Aber Herrscher bedeutet nicht, ich tue mir kein Gewalt an, sondern mittels des Wortes, mittels des Befehls, rolle ich diese Situation zusammen. Ich umschließe diese Situation mit der Macht meiner Autorität. Ich überblicke sie, ich nenne sie, ich hole sie raus aus dieser dunklen Anonymität. Ich übernehme das Kommando über diese Situation, auch über meine schwachen Seiten, aber auch über meine Sünde. Ich nehme diese Situation, mich selber, durch mein Wort fest. Ich sage mir selber, was und wohin ich diese Situation bewegen will. Wenn du nur dran denkst, ist es zu wenig. Das ist nicht dem Herrn befehlen. Du musst dir sagen, was du willst. Das war auch die Regel von Jesus. Jesus sagt, als Menschen kamen, sagen, wir wollen geheilt werden. Da hat Jesus gesagt, was willst du, dass ich dir tue? Was glaubst du, dass du willst, was ich dir tue? Jesus hat so mit diesen Worten gespielt. Aber ich wollte Menschen zu diesem Herrscher, zu diesem autoritären und autoritativen Denken bringen. Gib ein Kommando über deine Situation. Und dann, wenn du das rollfähig gemacht hast, role sie vor Gott. Kein Wunder, dass die hebräische Sprache hier das Verb rollen benutzt. Und dieses Rollen hat man damals genutzt, um diesen schweren Stein zu rollen. Rollen ist das Problem. Rollen ist schwer. Unsere Wege zum Herrn zu rollen ist oft ganz schön hart. Vor allem, weil wir im geistlichen Sinne sehr ungern bewegungsfreudig sind. Wir wollen aus unseren ausgerollten Teppichen sitzen, ja, so ein roter Teppich, unsere Vorstellung, wie das sein soll. Wir haben unser Leben konstruiert gedanklich, wir haben unsere Wünsche und sagen, hey du, reinkommen. Und Gott sagt, nee, zusammenrollen und mir bringen. Dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Gott wird nicht auf unser Teppich marschieren, sondern er will, dass wir ihn zu ihm bringen. Das ist eine Haltung. Also benutze deinen Willen und deine Sprache und gib in deiner Lebenssituation ein Kommando. Wie kann das aussehen? Du kannst über deine Situation Gott verherrlichen. Das ist ein guter Tipp. Wenn ich morgen aufstehe und für meine Eltern und für meinen Bruder in der Ukraine bete, dann sage ich das so, sage, Herr, verherrliche dich. Und dann nehme ich meinen Bruder beim Namen. Dann sage ich, Herr, verherrliche dich über meine Mama, Herr, verherrliche dich über meinen Vater. Ich habe nicht gesagt, Herr, ich danke dir und ich bitte dich, dass du etwas änderst, sondern ich gebe ein Kommando. Aber ich nicht Gott ein Kommando, sondern ich rolle diese Welt, diese Wirklichkeit zusammenbringen, die Situation vor Gott und ich gebe einen Befehl. Ein Befehl meint nicht die Bitte an Gott um Erfüllung deiner Wünsche, sondern stelle deine Lebenssituation direkt und mittels der Sprache unter die Herrschaft Gottes. Decke deine Situation mit der Decke der Realität Gottes. Sprich über deine Situation aus der Perspektive, als wäre sie komplett unter Kontrolle Gottes. Das heißt nicht, was du siehst, sondern was Gott kann. Spreche über deine Situation das, was von Gott her potenziell möglich ist. Das ist der Grund, warum wir hier bewusst lernen müssen, nicht nur einfach zu sagen, oh Herr, gib mir das, sondern im Gebet zu befehlen, zu rollen, zu sagen, im Namen Jesu, steh auf. Im Namen Jesu, sei gesund. Im Namen Jesu, verzichte ich auf diese Macht, die mich bändigt. Im Namen Jesu, will ich das nicht. Im Namen Jesu befehle ich, dass die dunkle Besessenheit die Kontrolle über meinem Leben verliert. Im Namen Jesu befehle ich, dass die Machtstruktur, die mich auseinanderlegt, dass diese Machtstruktur mich verlässt. Ich spreche hier über die bewusste Kultur des bewussten Befehlens. Und wenn du hier sitzt, zusammengedrückt und sagst, wow, ich handle jetzt Gottes lästerlich, ich kann doch Gott nicht befehlen. Da möchte ich dich echt ermutigen zu sagen, wenn du so vorgehst, dann lebst du in Demut vor Gott. Warum? Weil du Gott verherrlichst, weil du Gott vergegenwärtigst über die Situation. Weil wenn sie sagen, ich bitte Gott, gib mir das, bedeutet, du hast es schon entschieden, wie die Situation ausfällt. Aber wenn du sagst, ich rufe Gottes Herrschaft, ich rufe Gottes Gegenwart über diese Situation, dann hast du Gott nichts befehlen. Du hast die Situation unter die Segen Gottes gestellt. Also müssen wir lernen, unser Leben aus der Perspektive der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes anzusehen und dementsprechend zu handeln. Wir stellen unsere Situation, diese materielle Wirklichkeit über die übernatürlichen Möglichkeiten Gottes. Und Gott entscheidet letztendlich in seiner freien Gnade, ob das geschieht, worum wir ihn gebeten haben. Das nennt man Gottesvertrauen. Und ich habe dann darüber nachgedacht, warum sagt uns Gott das? Warum will er, dass wir diese Lebenskultur als Christen leben, dass wir jegliche Situation unter seine Herrschaft bringen? Warum fordert uns heraus, uns nicht damit aufzufinden, wir sind verloren, wir sind materiell begrenzt, wir können nicht, sondern sagt, sprich darüber aus, befiehl du deinen Weg dem Herrn. Rolle deinen Weg zu dem Herrn. Warum sagt er uns? Und mir kam nichts anderes ins Herz, in den Kopf, ist, dass Gott dabei wichtig ist, dass unsere Herzen sich ändern. Denn das, was du durch dein Herz hindurchlässt, das, was du durch dein persönliches Verlangen hindurchlässt, das verändert dein Herz. Die Kraftwunder, ich garantiere dir, wenn ich jetzt hier irgendeine tote Person zum Leben auferweckt habe, würde ich wahrscheinlich dein Held sein. Aber würde dein Herz ändern? Würde das dein Herz ändern? Nein. Ich glaube, Gott stellt uns in die Situation, dass wir ganz bewusst die ganze sichtbare Wirklichkeit durch unser Herz hindurchlassen. Dass wir Kraft des Verlangens sagen, Gott, das Leben sieht so aus, aber im Namen Jesu Christi befehle ich, dass es anders aussieht. Und da geht es hier nicht um die Situation, sondern um dein Herz. Wenn du das wirklich im Herzen gesprochen hast, dann wird dein Herz befreien. entfesseln, verändern. Die Anstrengung des Herzens auf Gott hin verändert unser Leben. Die spektakulären Wunder und Krankenheilungen mögen uns zwar beeindrucken, vielleicht göttlich sind, doch sie verändern das Herz nicht. Was uns verändert, ist Demut. 1. Petrus 5, Verse 5 und 9. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die Herrschaft Gottes, die gewaltige Hand Gottes. Das ist ein einfacher Ausdruck für die Herrschaft Gottes. Ja? Überlässt die Situation Gott. Das bedeutet, rollt die Situation vor Gott. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also dem widersteht. Also dem widersteht wie? Nicht Gott zu sagen, Gott, nimm doch einen Raum, sondern befehl ihm. Ja? Bring ihn unter die Herrschaft Gottes. Der Sieg liegt in Gottes Hand, nicht in meiner Hand. Ich bin ein schwacher Mensch, kraftloser Mensch. Oder Jakobus 4, Verse 7, 10. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott und so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich im Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist die Sprache Gottes. Das bedeutet Gott befehlen, Gott vertrauen. Gott vertrauen ist nicht nur ein Spruch im Gebet, Gott, ich vertraue dir. Sondern nimm deine Situation richtig gewaltsam und hole sie zu Gott. Mittels deiner Sprache, mittels deines Gebets, durchs Herz. Einmal, zweimal, dreimal, wenn du das öfters machst, wirst du merken, das ist wie eine Lebenskultur in deinem Leben. So wirst du durch die Welt gehen. So wirst du die Herrschaft Gottes auf diese sichtbare Welt herabrufen. Das ist das erste Prinzip. Also sei Befehler über deine Lebenssituation. Und die zweite Regel, praktiziere deine persönliche Freude an der Begegnung mit Gott. Steht im Psalm, habe deine Lust am Herrn. Und ich habe dann von hinten angefangen, eigentlich damit, wenn wir wollen, unser Leben Gott zu befehlen, müssen wir als Voraussetzung lernen, wie man Lust an Gott hat. Steht zuerst, habe Lust an Gott und dann wird dir alles geschehen und dann kannst du die Wege befehlen. Eigentlich steht die Lust an Gott an der ersten Stelle. Ist auch so ein Begriff, der für uns modernen Menschen völlig unbekannt ist. Ja, ich habe Lust an, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, ich war sehnsüchtig jetzt auf das Mittagessen. Ich habe heute Lust an, jetzt muss ich wieder aufpassen, ich habe auch ein deutsche Gerichte hier falsch ausgesprochen habe, was zu tiefen Verwirrungen geführt hat. Also, um diese Lust geht und dann nimmt ein Psalmist diesen Ausdruck in den Mund und sagt, habe Lust an Gott, hab tiefer Freude an Gott, tiefer Freude an Gott, als wärst du ein guter Fußballer aus Leidenschaft oder Musik, alles, was dir Lust macht. In der Sprache oder auf der Sprache spricht Gott und dann sagt, habe Lust an mir. Und das ist die Voraussetzung. Und unser Problem ist, dass wir oft diese Lust an Gott nicht haben, versuchen aber unser Leben zu beeinflussen. Wenn das praktizierbare Leben aus Lust an Gott nicht dein herzliches Verlangen ist und nicht dein herzliches Verlangen prägt, wenn du keine persönliche Leidenschaft an Gott hast, wenn du noch keine tiefe Begegnung mit der Geistesgegenwart Gottes erlebt hast, wie kannst du die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6 praktizieren? Das ist eine geistliche Waffe, die uns vom Apostel Paulus empfohlen wurde, nicht empfohlen wurde, angedrängt wurde. Unser Kampf ist nicht gegen das Fleisch und das Blut. Unser Kampf ist gegen die dunklen Mächte, die real existieren, uns beeinflussen. Also ziehe die Waffenrüstung Gottes an. Wenn ich die unsichtbare Wirklichkeit Gottes nie erlebt habe und mir nie Gedanken gemacht habe, dass der Herr hier lebt und in Beziehung zu mir tritt im Heiligen Geist, wie kann ich dieses Angebot des Paulus ergreifen? Das wird doch nicht funktionieren. Das bleibt vielleicht eine schöne gesprochene Sache, aber nie eine erlebte Sache in meinem Leben. Und unser Problem besteht oft darin, dass wir uns in unserem Leben zwischen Gaspedale und Mausklick bewegen. Den Ausdruck habe ich von einem Mönch geklaut. Zwischen Sorgen und Befriedigung unserer Bedürfnisse, zwischen Geld und Angst davor, es nicht genügend zu haben. Wir sind in und von diesem geschlossenen System vollprogrammiert. Und das prägt uns zu den roboterartigen Menschen, die durch verschiedene Lebensprogramme gesteuert werden. Herr, gib mir Arbeit. Herr, ich möchte das von dir bekommen. Segne meine Familie. Aber Gott sagt, ich bin Geist. Ich bin kein Roboter und du bist auch kein Roboter. Gott ist Geist und sucht Menschen, die ihm in Geist und Wahrheit begegnen. Das war der innigste Wunsch Jesu. Er ist gekommen, um die Anbeter Gottes zu suchen, die ihn in Wahrheit und Geist anbeten. Und im Geist bedeutet aus der Fähigkeit, Gott auf seine Wähle zu begegnen, aus dieser Fähigkeit gestalte ich mein Leben. Ich begegne Gott im Geiste. Das heißt, ich begegne Gott direkt, aus persönlicher Leidenschaft nach ihm. Die in meinem Herzen brennt. Ich praktiziere eine ganz natürliche Liebe zu Gott. Keine geglaubte Liebe und keine bekennende Liebe, sondern eine erlebbare Liebe. Eine Leidenschaft, eine Lust an Gott. Mir gefällt es, diese Begegnung zu haben. Auch wenn ich sie selten erlebe, freue ich mich jedes Mal, dass ich mir Zeit nehme, vor Gott zu sein. Um das zu erleben, dann nehme ich mir Geld und Zeit in die Hand und versuche, diese Räume zu entschließen, um Gott zu erleben. Im Geist beten bedeutet nicht nur geistlich oder unter dem Einfluss des Geistes zu beten, sondern ich rolle die sichtbare materielle Wirklichkeit zu Gott. Ich bringe die Realität Gottes in meine Welt. Dazu ist ein Beispiel von Paulus. Und Paulus sagt, betet für mich im Geist, im flehenden Geist. Das ist Epheser 6, Verse 18 bis 20, dass mir das Wort gegeben werde. Also Paulus erstaunlicherweise weiß, dass er eigentlich kein Prediger ist. Ist es dir aufgefallen beim Lesen? Paulus sagt, betet im Geist, dass er mir das Wort in den Mund legt. Wir denken, wow, wenn schon irgendein Evangelist auf dieser Erde gab, dann ist es Paulus. Und Paulus sagt das, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Deswegen sagt er, betet im Geist, in allen Flehen, im Geist, damit ich das, was ich habe, bekomme. Paulus sagt, befällt dem Herrn. Rollt diese unsichtbare Situation in mein Leben hinein, dass ein Wunder passiert. Paulus sitzt im Gefängnis. Er kann sich kaum bewegen, aber sagt, ich brauche freien Mut. Paulus sagt, ich brauche ein Wunder, ich brauche ein Wunder. Und das sehen wir, dass er die Gemeinde immer dazu bewegt hat, dieses Rollen im Geist zu bewegen. Schnapp diese Situation, mach sie tragbar, troll zu Gott und dann passiert es. Ob es passiert, wissen nicht, aber wir sehen hier, dass Paulus hier eine Haltung hat. Eine Haltung hat, die im Psalm 37 zum Ausdruck kommt. Was bedeutet, in der Wahrheit anzubeten? Damit möchte ich meine Predigt abschließen. Wir können vielleicht auch jetzt ins Gebet übergehen. Ins Gebet gehen und darüber nachzudenken, was fällt mir jetzt ein? Was hat Gott mir ans Herz gelegt? Welche Situation soll ich mobil machen und vor Gott tragen? In Wahrheit Gott anbeten, Wahrheit Gott anzubeten, im Geist, in Wahrheit, bedeutet, dass ich Gott einen Raum anbiete, wo er zu mir seine Wahrheit spricht. In einem Leben zwischen Gaspedal und Mausklick sind wir vorprogrammiert, unsere anderen Träume in den Mund Gottes zu legen. Gott möchte dich einmal, aber richtig nur einmal in einem Gespräch haben, wo er eine Chance hat, zu dir seine Wahrheit zu sprechen. Und Wahrheit befreit, sagte Jesus. Gott will an unserem Herzen arbeiten. Gott will, dass wir seine Herrschaft ins Leben hinein proklamieren. Und dazu gehört diese Kultur des Befehlens. Sie muss eingeübt werden. Sie wird nicht so geschenkt wie einem kleinen Kind. Diese Kultur braucht dein Herz. Und du entscheidest heute, willst du so leben? Willst du deine Situation ganz bewusst unter die Herrschaft Gottes bringen? Willst du sie rollen? Oder willst du einer sein, sagst du, oben, komm du doch auf meinen Teppich. Oder bist du einer, der sagt, Gott hat uns die Vollmacht in die Hand gegeben, unser Leben unter die Herrschaft Gottes zu bringen, die unsichtbare Wirklichkeit triumphieren zu lassen, auch über dem, was für uns völlig ausgeschlossen scheint. was völlig undenkbar ist. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Wir waren am letzten Wochenende, nicht, dass ich erzähle, wie heldenhaft das war eher peinlich. Wir gingen in ein Kaufhaus, das war so eine Aktion für die, die das nicht kennen. Wir wollten das Evangelium auf der Straße verkündigen und dann hat uns unser Leiter in ein Kaufhaus geschickt, damit wir da, wo die Menschen ihre Kleider kaufen, das Evangelium verkündigen. Da war noch eine Person neben mir und wir standen da und die Person sagte mir, eigentlich ist es blöd, was wir machen. Das ist furchtbar peinlich, weil das nicht normal ist. Und mir dann kam der Gedanke in den Kopf, aber genau das ist der Punkt. Wir müssen unnormal sein. Wir müssen uns immer in diese unsichtbare Wirklichkeit katapultieren, aus der unsichtbaren Welt auf unsere sichtbare Welt zu schauen. Und wir müssen uns erlauben zu sagen, jawohl, christlicher Glaube ist nicht normal. Der Apostel Paulus hat gesagt, Christus ist sowas von peinlich für die Griechen und gotteslästerlich für die Juden. Über Christus zu reden, allein schon hier zu sitzen, das ist furchtbar peinlich. Das ist alles unlogisch, vom Anfang bis zum Ende. Warum? Weil es übernatürlich ist. Um Gott zu verstehen und eure Situation im Griff zu haben, Kinder zu erziehen, Sünde zu bekämpfen, nach Lebenserfolg zu suchen, ist die Begegnung mit der unsichtbaren Wirklichkeit sehr, sehr wichtig. Und dazu ermutigt uns der Psalm 37, befiehl du deine Wege und habe Lust an Gott. Zwei Grundbedingungen eines erfolgreichen Lebens und das wollen wir auch. Menschen sein, die durch unser Lebenserfolg zeigen, dass Gott lebt. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir für diese Befreiung, dass wir dieses Potenzial, dass die Kraft nicht in uns haben. Wir danken dir für diese Würde, die du uns geschenkt hast, jede Situation, die völlig uns aussichtslos erscheint, unter deinen Segen zu bringen, unter deine Herrschaft und so zu sprechen, als hätten wir die Macht, diese Situation zu ändern. Nicht, weil wir die Macht in uns haben, sondern wir proklamieren deinen Namen über deine Situation. Danke, dass du uns mit diesem Beispiel aus Psalm 37 und aus dem Lebensbild von Paulus dazu aufgefordert hast, diese Herrschaft zu praktizieren, nicht um unsere egoistischen Bedürfnisse zu stillen, sondern Menschen zu dienen, dich, unseren lebendigen Gott, sichtbar zu machen, unsere begrenzten Situationen zu beeinflussen. Herr, hilf uns, unsere Augen zu öffnen, damit wir Liebe zu dir, zu unserem lebendigen Gott erfahren. Liebe zu deiner unsichtbaren Welt. Liebe zu diesen Räumen, wo wir dir begegnen, du uns begegnest. Diese stille Zeiten des tiefen Gespräches mit dir. Herr, setze in unser Herzen das Verlangen danach, dir zu begegnen. Lehre uns, dein stilles Wehen deines guten Heiligen Geistes zu hören, zu verstehen, uns darauf zu freuen, dass du zu uns sprichst, dass du sprechen kannst, dass du unser Leben bewegen kannst. Herr, wir bitten dich, setze in unser Herzen diese Lebenskultur des Rollens, des Befehlens, dass wir wie deine Kinder durch die Welt gehen und all unsere Situationen unter deine Herrschaft bringen.